Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Liebe Gemeinde, aus welcher Richtung habt ihr euch heute aufgemacht, um zum Gottesdienst zu kommen? Kommt ihr aus dem Eberdorf oder vielleicht hinten vom Dörrer Berg? Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Um grenzenloses Aufeinandertreffen von Christen, darum geht es im Spruch für den heutigen Sonntag und für die kommende Woche. Die christliche Botschaft macht nicht vor Volks- oder Ländergrenzen Halt, wenn man bedenkt, dass die Bibel in knapp 2.500 Sprachen übersetzt ist. Die Botschaft gilt allen Menschen. Bereits Jesus und seine Jünger haben sich den Nachbarn des Volkes Israel zugewandt, haben Ausländer und Fremde geheilt und mit Samaritern debattiert und diskutiert. Gottes Liebe und Botschaft kennt keine Grenzen. Und da stellt sich für mich die Frage, wo gibt es in meinem Leben, in meinem Denken, in meiner Persönlichkeit Grenzen, die es schwierig, ja nahezu unmöglich machen, Gottes Botschaft weiterzugeben? Bin ich oder sind wir bereit, Grenzen abzubauen, um Gottes Botschaft und seine Liebe weiterzugeben? Ich denke, es lohnt sich, immer wieder neu darüber mal nachzudenken. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Lasst uns miteinander beten. Du, unser Herr und Vater, aus deiner Hand empfangen wir das Gute. Du gibst reichlich aus deiner Fülle. Du liebst uns überfließend aus deinem ganzen Wesen. Wo wir es nicht erwarten, da nimmst du uns noch an. Du führst uns über alte Grenzen hinaus und wächst in uns Glauben ganz neu. Unser Gott, mach es doch wieder wahr durch dein Wort, dass wir deiner gewiss werden. Gib uns neu Klarheit in unserem Leben, damit wir erkennen und dir danken und deinen Namen loben, heute und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander das Lied 293 singen, Lobt Gott den Herrn, ihr Heiden.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 8. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht. Ich habe Soldaten unter mir, und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille beten. Dich, Herr, bitten wir, dass du uns nahe kommst und dass du mit deiner Gnade kommst. Und dass wir bei dir lernen, was Leben heißt. Dir sei Lob und Preis. Amen. Liebe Gemeinde, Gott erweist sich darin als unser Gott, dass er in unserem Raum und in unserer Zeit für uns da ist. Dass er unter uns und uns zugute Geschichte macht. Der zeitlose und übergeschichtliche Gott der Philosophen, das ist nicht der Gott des Alten und Neuen Testamentes. Gott macht Geschichte. Mitten in der Menschheitsgeschichte ist er zu finden. Am deutlichsten sicherlich im Kind von Bethlehem und dem Mann von Golgatha. Die Gemeinde Gottes, sie ist, das kann entsprechend ja auch gar nicht anders sein, ebenso wie ihr Herr eine Gemeinde in der Geschichte. Und, wer wollte das bestreiten? Unsere Gemeinde auch. Sie ist eine Gemeinde voller Geschichten. Wenn ich all die Geschichten erzählen würde, die ich inzwischen von Sosa weiß,
Aber das mache ich ja nicht. Das Christentum ist aber doch eigentlich eine erzählende Religion. Der christliche Glaube ist ein erzählender Glaube. Im Glauben geht es darum, Geschichten zu erleben und sie dann auch zu erzählen. Und wenn wir in die Bibel schauen, die ist ja nun voller Geschichten. Voll von Ereignissen und Erlebnissen, die Menschen in ihrem Leben mit Gott gemacht haben. Es ist wahr, wir laufen mitunter Gefahr, diesen Reichtum der Geschichten und die Fähigkeit zum Erzählen zu verlieren. Nämlich dann, wenn wir uns verrennen in grundsätzlichen und dogmatischen Diskussionen um die Prinzipien des Christentums. Wenn wir aber in die Bibel schauen, dann finden wir Jesus, der im Kreise seiner Jünger sitzt und erzählt. In Bildern und Geschichten, in Gleichnissen, in Situationsberichten erzählt er von Gott und der Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat. Oder wir entdecken im Alten Testament bei den Propheten die Geschichten von Jona oder von Daniel. Wir hören vom brennenden Dornbusch, in dessen Nähe Mose zum ersten Mal Gott begegnet. Die Bibel ist eine Fundgrube für Geschichten, in denen Menschen etwas erleben mit ihrem Glauben. Die Geschichten der Bibel wollen dabei zugleich eine Sehnsucht wecken. Eine Sehnsucht, dass auch wir Geschichten erleben mit Gott. Nun ist für diesen dritten Sonntag nach Epiphanias in der Predigtordnung auch so eine Geschichte drin und die will ich uns erzählen. Es ist die Geschichte vom Feldhauptmann Naaman oder Naaman. Wie es ausgesprochen wird, wissen wir nicht so genau. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor dem Herrn und wert gehalten, denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Und er war ein gewaltiger Mann, was immer das heißt. Jedoch aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt aus dem Lande Israel. Und die war im Dienste der Frau Naamans. Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria, der könnte ihn von seinem Aussatz heilen. Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Golddukaten oder Goldgulden und 10 Feierkleider. Und er brachte den Brief dem König von Israel. Und darin stand: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Merkt ihr es und seht, wie der Streit mit mir sucht. Ein großer und wichtiger Mann, einer, der in Aram eine Schlüsselposition einnimmt, ein General, einer der wichtigsten Berater des Königs. Aber der hohe Rang ist nur die eine Seite. Die Krankheit, der Aussatz, Das ist die andere, die bittere Seite seines Lebens. Und er ist, und es mag unter den vielen Geschichten des Alten Testamentes dann vielleicht doch ein wenig erstaunen, er ist nicht einmal ein Israelit. Er ist keiner aus dem erwählten Volk des Bundes, sondern er ist ein Fremder. Aber er hat ein Dienstmädchen, vermutlich eine Sklavin, und die stammt aus Israel. Liebe Gemeinde, die Geschichte von Naaman ist die Geschichte eines Großen, eines Menschen, der uns, und das ist immer zu beachten, der uns mit Namen überliefert ist. Seine Geschichte ist aber zugleich eine Geschichte von kleinen und scheinbar unbedeutenden Menschen. Von solchen jedenfalls, über die die Geschichtsschreiber normalerweise hinweggehen und deren Namen sie nicht für erwähnenswert halten. Gott aber will in seiner Geschichte mit uns Menschen gerade auf die Kleinen nicht verzichten. Und dieses Mädchen gehört dazu. Ihre Bemerkung, ihr Hinweis, wohl eher schüchtern und leise vorgebracht, bringt die Geschichte erst in Gang. Sie hätte ja auch den Mund halten können. So, wie es viele andere tun, den Mund halten. Auch viele Christen. Wenn man schweigt, hat man keine Schwierigkeiten. Aber dieses Mädchen wollte nicht schweigen. Sie hatte eine Hoffnung, sie wusste einen Weg der Heilung und sie hat es vor ihrem Gewissen und vor ihrem Gott nicht verantworten können, diese Hoffnung zu verschweigen. Ich weiß nicht, was Naaman gedacht hat, als er dieses Mädel da gehört hat. Ich stelle mir vor, dass er alle berühmten und fähigen Ärzte am Königshof wegen seiner Krankheit schon längst konsultiert hat. Und jetzt kommt diese kleine Dienstmagd und glaubt es besser zu wissen als alle Ärzte. Aber wenn die Not groß genug ist und wenn der Leidensdruck hoch genug ist, dann greifen wir eben mitunter nach dem dünnsten Strohhalm. Das war damals so und ist heute nicht anders. Gott macht Geschichte. Und er macht sie mit Vorliebe mit kleinen Leuten. Er macht sie dort, wo jemand von seiner Hoffnung erzählt und von seinem Glauben nicht schweigt. Die Geschichte geht weiter. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, damit er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin, und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach, ich meinte, er selber sollte doch zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpa besser als alle Wasser in Israel, sodass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg im Zorn. So ist das manchmal, liebe Gemeinde, so erlebe ich das ja auch manchmal. Menschen kommen mit ihrer Hoffnung, ihrer Angst, ihrer Trauer, ihrer Last. Sie kommen und erhoffen sich Hilfe. Aber nicht wenige kommen auch mit ganz bestimmten Vorstellungen. Sie wissen ganz genau, wie die Hilfe aussehen muss. Manche kommen zum Trauergespräch und bringen eine fertige Trauerpredigt mit. Man könnte den Pfarrer freuen, braucht nicht so viel arbeiten. Andere erwarten von mir, die Anfrage kommt immer wieder mal, dass ich ihnen meine Predigt vor dem Trauergottesdienst zum Korrekturlesen vorlege. Wieder andere erklären mir, dass sie ihr Kind taufen lassen wollen, aber bitte nur zu Hause, nicht in der Kirche, nicht irgendwo, sondern zu Hause. Und wieder andere bestehen darauf, dass der Gottesdienst in einer ganz bestimmten liturgischen Form abläuft, damit sie ihn überhaupt als Gottesdienst anerkennen können. Naemann hatte auch seine Vorstellungen. Und er erwartete, entsprechend seiner hohen Stellung, so etwas wie eine Chefarztbehandlung. Dass er den Propheten Elisa nicht einmal zu Gesicht bekommt. Und dass der stattdessen den Dienstboten rausschickt, mit der Kuranweisung in der Hand. Das ist dann eben doch zu viel für so einen großen Mann. Leiden hin oder her. So kann man mit einem hohen militärischen Würdenträger nicht umspringen. Und schon sieht es so aus, als sei die Geschichte zu Ende, noch bevor sie eigentlich richtig begonnen hat. Aber sie geht weiter. Da machten sich seine Diener an Naemann heran und redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du das nicht getan? Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg Naemann ab und tauchte unter im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel, so nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und Naemann nötigte ihn, dass er es nehme, aber Elisa wollte nicht. Seht, wieder ist es einer dieser kleinen und namenlosen Menschen, der die Geschichte in Bewegung hält. Das ist es, was mir in dieser Geschichte tatsächlich besonders gefällt, dass die Aktivposten darin die kleinen Leute sind. Was hätte der Naemann wohl getan ohne seine israelische Dienstmagd und ohne seine Diener? Jedenfalls hätte er keine Geschichte mit Gott erlebt. Er hätte es nicht geschafft bis in die Bibel. Er wäre zwar ein großer Feldherr, aber wohl zeitlebens ein großer kranker Feldherr gewesen. Und einer ohne Gotteserfahrung, ohne Glaubenserfahrung. Liebe Gemeinde, es kann uns doch nicht egal sein, ob die hohen Herren ob unsere Politiker Menschen mit Glaubenserfahrungen sind oder nicht. Was wir dazu tun können, dass sie diese Erfahrungen machen, das sollen wir auch tun. Aufgetragen ist uns im Neuen Testament das Gebet für die Obrigkeit. Und wo wir darüber hinaus Gelegenheit haben, sollen wir ihnen zu solchen Erfahrungen helfen und Mut machen. Als Naaman jedenfalls, an Naaman jedenfalls ist es erstaunlich, dass er, obwohl er offensichtlich ein stolzer und auch ein standesbewusster Mensch ist, er dennoch offen ist, selbst für wohlformulierte Kritik seiner Diener. Ganz sicher macht hier auch der Ton die Musik. Und der Diener hat gewusst, wie er mit seinem Herrn umzugehen hat. Er verhilft ihm mit seiner guten Art zu der erhofften Heilung und zugleich zu einer Lebensentscheidung. Der Gott des Elisa, das begreift Naaman in den Fluten des Jordan, das ist der Gott, mit dem man leben kann. Kein Gott für traditionelle Rituale und althergebrachte religiöse Formen, sondern ein Gott, mit dem man Geschichten erleben kann. Dass er sein Geld, das er dann als Dank für die Heilung dem Elisa anbietet, nicht los wird, das tut sicher das Seine zum Eindruck dieses ganz anderen Gottes und dieses ganz anderen und fremden Glaubens hinzu. Andere hätten sich nicht so geniert. Aber Elisa geht es nicht um Geld. Und wir als Kirche müssen, so glaube ich, auch dringend Zeichen setzen, die deutlich machen, dass es bei dem, was wir tun, nicht um Geld geht. Der letzte Teil. Da sprach Naaman, wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von dieser Erde, eine Last, so viel zwei Maultiere tragen. Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht gnädig sein. Wenn mein König in den Tempel Rimons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt, und ich auch anbiete im Tempel Rimons, dann möge der Herr deinem Knecht vergeben. Elisa sprach zu ihm, zieh hin in Frieden. Der Gott, den Naaman bei Elisa erlebt, ist ein Gott zum Leben. Aber das Leben, auch das Religiöse, braucht Ordnung. Die Erde, die der Feldhauptmann für sich erbittet, sie hat für ihn so etwas wie einen sakramentalen Charakter. Der Mensch braucht Hilfen zum Leben und er braucht Hilfen zum Glauben. Und manche Krücke, die wir haben, sollten wir nicht zu schnell als unnütz wegwerfen. Es könnte sein, dass wir hinterher merken, dass wir ohne sie nicht gehen können. Wenn ich nun also eine Geschichte mit Gott erlebe, wenn meine Geschichte mit Gott beginnt oder wenn sie weiterführt, dann ist immer die Frage, was passiert denn eigentlich mit dem alten Leben? Mit den eingefahrenen Bahnen? Mit den mühevoll erlernten Weisheiten meiner Jugend? Muss ich alles über Bord werfen? Ich weiß ja wohl, dass manchem Christen die Antwort des Elisa nicht gefällt. Denn den einen Gott verehren und doch in fremde Tempel rennen? Versucht doch nicht einer auf allen Hochzeiten zu tanzen? Versucht er nicht, sich gegen alle Eventualitäten abzusichern? Ein Wendehals, wie er im Buche steht? Und Elisa sagt einfach, zieh hin in Frieden. Die nicht-jüdischen Philosophen in Rom, so wird erzählt, fragten einmal die jüdischen Weisen, wenn euer Gott den Götzendienst nicht will, warum schafft er ihn nicht einfach ab? Die Weisen antworteten, ja, wenn nur das vergöttert würde, was die Welt nicht braucht, dann würde er gewiss den Götzendienst abschaffen. Aber die Menschen machen ja doch Gottheiten aus Dingen, auf die sie nicht verzichten können, auf die Sonne, den Mond, die Sterne, die Planeten. Soll Gott etwa die ganze Welt zerstören, nur weil es Narren gibt? Nein, nein. Die Welt geht naturgemäß weiter. Aber die Narren, welche Verderben anrichten, werden einst Rechenschaft ablegen müssen. Ich glaube tatsächlich, dass der Friedensgruß des Elia nicht leichtfertig ist. Aus ihm spricht ein tiefes Gottvertrauen. Wo ein Mensch seine Geschichte mit Gott erlebt, da ist eben nicht einfach nur alles neu. Da ist auch noch viel Altes. Aber das Leben verändert und verwandelt sich dort, wo Gott mitgeht. Darum, lasst uns doch bitte keine Narren sein. Lasst uns im Frieden unsere Geschichten mit Gott erleben und lasst uns davon weitererzählen. Und alles andere können wir getrost in Gottes Hände legen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen. Das Dankopfer erbitten wir heute, auch wenn es uns nicht um Geld geht, aber Dankopfer wollen wir doch trotzdem zusammenlegen, für die eigene Gemeinde. Vielen Dank. Um 11 Uhr ist heute Kindergottesdienst, am Montag um 18 Uhr junge Gemeinde, Dienstag und Mittwoch Konfirmandenunterricht, am Mittwoch um 19.30 Uhr Bibelstunde im Pfarrhaus, am Donnerstag um 16 Uhr Singkreis für die Kinder, am kommenden Sonntag, das ist schon der letzte Sonntag nach Epiphanias, die Epiphanes, halt geht schnell vorbei dieses Jahr. 9.30 Uhr Gottesdienst, 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Vom 27. Januar bis zum 2. Februar erlaubt sich unsere Kanzlistin Urlaub zu machen. Den hat sie dringend verdient. Die hat sich nämlich durch die Grundsteuer durchgeackert. Jeder, der sowas weiß, der weiß, da hat sie ziemlich gelitten und jetzt braucht sie dringend ein paar Tage Erholung. Wollen wir ihr gönnen. Der Wochenspruch: Es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Lasst uns das nächste Lied singen und die Gaben dazu zusammenlegen.
Du hast so viele Gaben, Herr. Und mit so vielen Gaben segnest du uns. Hab auch Dank für diese Gaben. Schenke, dass sie ein Segen sind für deine Gemeinde und dass sie dazu dienen, dass dieser Segen über die Gemeinde hinaus sich verbreitet. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns miteinander Fürbitte halten und dazu aufstehen. Wir beten dich an, du Vater und Schöpfer allen Lebens. Und wir bitten dich für alle Menschen, die an dich glauben und für die, die nach dir suchen. Hilf uns zu lernen, einander besser zu verstehen. Hilf uns, unser Leben auf dieser Welt in Verantwortung vor dir zu gestalten. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wir bitten für alle, die in Technik und Wissenschaft tätig sind, dass ihre Arbeit nicht der Zerstörung, sondern der Erhaltung des Lebens dient und allen Menschen zugutekommt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Vater, wir bitten dich für das werdende Leben und seinen Schutz, für die Neugeborenen und alle, die sich darüber freuen. Und wir bitten dich für das gefährdete, bedrohte, verletzte Leben und alle, die sich darum sorgen. Für die Kranken und alle, die sich ihrer annehmen. Für die Verstorbenen und alle, die um sie trauern. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Für die Menschen im Krieg bitten wir und für alle, die auf der Flucht sind. Hilf uns, dass wir für sie eintreten und ihnen dort, wo es möglich ist, zum Leben helfen. Hilf uns allen, dass wir die Hoffnung auf Frieden nicht verlieren. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Herr, lass uns daran festhalten und darauf vertrauen, dass deine Treue uns durch diese Zeit leitet. Und lass uns erleben, dass sich unser Leben erfüllt. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Herr, ewiger Gott, höre unser Gebet um eine gute Zukunft für uns Menschen. Du hast uns geschaffen und uns zueinander gestellt. Mach uns bereit, das Unsere zu tun, um den Menschen, die an unserer Seite gehen und denen, die unseren Weg kreuzen, das Heil in Christus zu bezeugen. So bitten wir durch Jesus, unseren Heiland und Herrn. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ein Lied darf die Gemeinde noch singen.
Der Basti spielt gleich noch sein Ausgangsstück, so hoffe ich doch. Wer sich wundert, dass der Gottesdienst vielleicht heute ein bisschen anders war und auch der Jens jetzt schon vorzeitig das Lokal verlassen hat, braucht sich nicht wundern, es liegt daran, er hat 10:45 im Plauendal noch einen Gottesdienst zu halten, deswegen hat er da etwas auf die Tube drücken müssen. Aber deswegen gibt es ja uns heute in Form von meiner Person. Ich wünsche uns dann noch einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche. Aber jetzt erstmal noch der Basti und dir noch auch einen herzlichen Dank für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes. Danke.